Würdest du für Erweckung beten, wenn die Konsequenz Verfolgung wäre? Puh, gar nicht so einfach zu beantworten. Aber mit genau dieser Frage wollen wir euch dieses Jahr im Rahmen von Shockwave herausfordern. Wir wollen euch mit in eine Welt nehmen, in der diese Frage nicht nur Theorie, sondern Alltag ist. Herzlich willkommen bei Nachgefragt. Mein Name ist Antoinette und ich bin Medienredakteurin bei Open Doors. Ich habe heute Marian zu Gast, der in der Vorbereitung für Shockwave selbst verfolgte Jugendliche treffen durfte und uns heute ein bisschen davon erzählen wird. Schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Marian, du bist zuständig für den Bereich Youth. Was bedeutet das? Was machst du da so?
Also grundsätzlich ist es meine Aufgabe, irgendwie die Jugendlichen hier in Deutschland mit ihren verfolgten Geschwistern, also ihren Brüdern und Schwestern aus der verfolgten Kirche zu connecten. Und wir haben da dazu vor allem zwei große Projekte. Wir haben eben einerseits Shockwave als Jugendgebetsbewegung, wo wir jährlich machen. Wir haben aber auch jährlich die Open Doors Tage, wo wir uns mit Tausenden von Jugendlichen versammeln, wo wir wirklich die Bühne der verfolgten Kirche und verfolgten Sprechern widmen, Stories von ihnen hören, für sie beten können. Aber auch darüber hinaus bin ich in Jugenden unterwegs. Ich darf auf Konferenzen sein und dort Seminare machen. Und wir haben aber auch Jugendreisen, wo wir auch wirklich Jugendliche mitnehmen dürfen in Länder, wo Verfolgung herrscht.
Du hast eben auch schon Shockwave erwähnt, was jedes Jahr auch ein Teil deiner Arbeit ist. Was genau ist Shockwave und warum machen wir das jedes Jahr?
Shockwave basiert auf zwei festen Überzeugungen, die wir bei Open Doors haben. Die erste Überzeugung ist, dass Gebet nicht einfach nur irgendein Weg ist oder der letzte Weg, um verfolgte Christen zu stärken, sondern dass Gebet wirklich das absolut Beste ist, was wir für unsere verfolgten Geschwister tun können. Und dass Gebete nicht nur erhört werden von Gott, sondern dass sie wirklich Impact haben auf unsere verfolgten Geschwister vor Ort. Das ist die erste Überzeugung. Zweitens, dass wir als Christen weltweit als ein Leib zusammengehören. Und dass, wenn ein Teil des Leibes leidet, dass dann der gesamte Körper mitleidet. Wir werden dazu aufgefordert in der Bibel, dass wir so mit den Gefangenen mitleiden sollen, als wären wir selbst im Gefängnis. Und eben um das praktisch umsetzen zu können, machen wir jährlich Shockwave. Shockwave ist eine Box, die man als Jugendleiter bestellen kann. Und in dieser Box hast du alles, was du brauchst, um einen Gebetsabend vorzubereiten. Du hast ein Leiterheft mit Hintergrundinformationen über das Land, zu der Entstehung, über verschiedenste Hintergrundinformationen. Du hast eine Andacht, du hast ein Rezept auch, du hast einen Ablaufvorschlag, Gebetskarten, PowerPoint, Videos. Du hast wirklich alles, um einen Hammer Gebetsabend für deine verfolgten Geschwister zu machen.
Und Shockwave ist ja auch ein recht ungewöhnlicher Name. Woher kommt der?
Der Name kommt daher, wir lesen in der Bibel, dass Verfolgung es nicht einfach gibt, weil ein paar Menschen etwas gegen Jesus haben und das Christentum hat, sondern dass wir in einem geistlichen Kampf stehen und dass der Feind aktiv ist und dass er herumgeht wie ein brüllender Löwe. Und wir als Christen, wir sind Teil von diesem Kampf und wir sind nicht passiv, sondern wir sind aktiv in diesem Kampf. Und Gott hat uns nicht nur eine Waffenrüstung gegeben, er hat uns auch Waffen gegeben, mit denen wir in diesem Kampf kämpfen können. Und einer dieser Waffen ist das Gebet. Wir können aktiv einsteigen und mit unseren Gebeten den Feind schocken, eine Schockwelle aussenden und so wirklich den Feind schocken und aktiv in diesem Kampf teilnehmen.
Jedes Jahr wird ja auch ein anderes Land beleuchtet bei Shockwave. Worum geht es dieses Jahr?
Dieses Jahr geht es um den Iran. Aber vielleicht noch kurz zur Entstehung. Wie entscheiden wir überhaupt, welches Land wann gewählt wird? Wir haben ja jedes Jahr ein Land. Und unser Herzensanliegen, uns ist wirklich wichtig, dass Gott wirklich in die Auswahl hineinspricht. Wir wollen nicht einfach irgendein Land nehmen, was sich gut anhört, wo wir gut berichten können, wo wir vielleicht auch mal gerne hinreisen würden, sondern es beginnt wirklich mit dem Gebet: Gott, was hast du dieses Jahr auf dem Herzen? Gib uns irgendeinen Impuls. Welches Land braucht gerade genau diese Schockwelle? Wo ist der Feind wie ein brüllender Löwe am Herumgehen? Und wo brauchen sie wirklich diese Schockwelle? Und damit beginnt der Prozess zu beten. Gott, was hast du auf dem Herzen? Wir können nicht in die Zukunft schauen. Wir können nicht 1,5 Jahre in die Zukunft schauen. So lange geht der Prozess. Deswegen sind wir wirklich auf das Wirken und das Reden von Gott angewiesen. Und dieses Jahr war eigentlich auch ein anderes Land geplant ursprünglich. Und in Gesprächen auch mit unseren Partnern hat sich immer mehr herauskristallisiert und herausgestellt, dass es doch was anderes werden soll. Und wir hatten final ein Gespräch, in dem wir aufs Herz gelegt bekommen haben, Iran zu machen. Und in dem finalen Gespräch hat sich herausgestellt, dass auch sie aufs Herz gelegt bekommen haben, dieses Jahr den Iran zu wählen. Und so war dann die Entscheidung auf den Iran gefallen und tatsächlich 3 Tage später, als wir die Entscheidung getroffen haben, sind dann auch die ersten Raketen Richtung Israel gefallen. Also hat sich wirklich herausgezeigt, wie Gott da reingesprochen hat. In der Entscheidung, aber auch in dem gesamten Entstehungsprozess von Shockwave Iran hat sich wirklich so stark hinaus kristallisiert, dass der Iran gerade wirklich dieses Schockwellenangebet so dringend benötigt. Und ja, das sind Dinge, die wir bei Open Doors, die wir Menschen, die können wir nicht wissen, die können wir nicht planen, sondern die kann wirklich nur Gott allein bewirken.
Hm. Wahnsinn. Danke auch fürs Hineinnehmen mit in den Prozess. Was würdest du denn sagen, sind die Herausforderungen der iranischen Jugend?
Seit der iranischen Revolution ist ja der Iran eine islamische Republik. Das bedeutet, das höchste Amt des Landes ist ein islamischer Religionsführer, also ein islamischer Gelehrter, der von Allah als Oberhaupt über das Land eingesetzt ist. Und das Land wird radikal islamisch geführt. Schon in der Schule müssen Kinder und Jugendliche an den islamischen Gebeten und an den Zeiten verpflichtend teilnehmen. Sie haben Koranunterricht. Aber auch die Gesetzesgrundlage ist an die Scharia angepasst. Also es gilt auch das islamische Recht. Und für Jugendliche, die im Iran aufwachsen, gilt also, dass von Anfang an, seit sie aufwachsen, sie sich dem Islam unterzuordnen haben. Es gelten strikte Regeln, wie sie sich zu verhalten haben. Auch für Frauen, sie müssen sich natürlich verschleiern, aber sie dürfen zum Beispiel auch nicht bestimmte Jobs machen. Darüber hinaus gibt es aber auch wirklich viele, viele weiter brutale Regeln, die die Jugendlichen, aber auch generell die Menschen extrem einschränkt und einsperrt. Wir haben auch gesehen in der Vorbereitung, dass die Regierung nicht die Gesellschaft spiegelt. Es gibt eigentlich kaum noch praktizierende Muslime im Iran. Es gab eine Studie, die gezeigt hat, dass sich nur noch 30% der Bevölkerung dem Islam überhaupt zugehörig fühlen. Und letztes Jahr wurden auch von 75.000 Moscheen 50.000 geschlossen aufgrund von mangelnden Besuchern. Es gibt also wirklich nicht mehr viele praktizierende Muslime im Iran, obwohl die Regierung so strikt islamisch ist. Und das spiegelt sich natürlich auch in der Jugend wider, die eigentlich keine Lust hat auf diese strengen islamischen Regeln. Es sind aber nicht nur die religiösen Verpflichtungen im Iran, die super herausfordernd sind, sondern auch die wirtschaftliche Lage. Jeder vierte junge Erwachsene im Islam ist arbeitslos. Vielen fehlt das Geld, um überhaupt eine Ausbildung oder ein Studium finanzieren zu können. Viele, die ihren Abschluss bekommen, haben kaum Perspektiven. Sie haben Abschluss, aber können danach nicht in ihrem Job arbeiten, einfach weil es zu wenig gibt und die Wirtschaft zu schlecht ist. Viele nehmen andere Jobs an und werden Taxifahrer oder andere Jobs. Und die Jugendlichen, die wir getroffen haben, sie haben es als kollektive Depression beschrieben, die über dem Land liegt und über dem Land herrscht, eben durch diese strikten Einschränkungen, die islamischen Regeln, aber auch die Perspektivlosigkeit, nichts mit dem Leben anfangen zu können, führt viele Menschen in die Depression. Und wir haben im Iran ein extrem großes Drogenproblem. Viele, viele junge Menschen greifen zu Drogen, um eben diese Leere, diesen Schmerz, diese Perspektivlosigkeit in sich zu stillen. Und das gilt für alle Leute im Iran. Jetzt ist es für die iranischen Jugendlichen, die sich zu Christus bekennen und bekehren, natürlich noch mal herausfordernder. Die Christen wurden als der Staatsfeind Nummer 1 ausgerufen. Und sie können sich nicht einfach treffen, sie können ihren Glauben nicht einfach leben. Und das bedeutet für Jugendliche, für christliche Jugendliche im Iran, dass sie eigentlich kaum Gemeinschaft mit anderen christlichen Jugendlichen haben können. Sie leben oft sehr isoliert, sind sehr auf sich alleine gestellt. Auch in ihrem Alltag, die Männer müssen den Militärdienst antreten und auch dort Gebete verrichten, auf der Universität mit dem Koranunterricht und den verpflichtenden Gebeten. Als Christ kann man sich nicht einfach outen und sagen, ich mache nicht mit. Man würde direkt verhaftet werden, man würde direkt exmatrikuliert werden. Und das ist natürlich unfassbar noch mal mehr herausfordernder für die Christen, für die christlichen Jugendlichen im Iran, wirklich ihren Glauben in diesen strikten Regeln und in dieser Perspektivlosigkeit zu leben.
Wahnsinn, das kann man sich gar nicht vorstellen. Du hast gerade auch gesagt, dass du einige Iraner persönlich getroffen hast und du hast auch ihre Geschichten gehört. Was ist dir bei den Geschichten besonders hängen geblieben?
Bei eigentlich allen, die ich getroffen habe, ist mir immer wieder aufgefallen oder hat mich wirklich beeindruckt, mit was für einer Hingabe die iranischen Christen wirklich ihren Glauben leben. Eine Geschichte hat mich aber trotzdem besonders berührt und ist die Geschichte von Soghul. Sogol ist auch muslimisch aufgewachsen und auch sie kam über ihre Tante und dann auch später ihre Mutter zum Glauben. Ihr Vater blieb erst muslimisch, was natürlich in der Familie für viel Spannung gesorgt hat. Aber die Mutter und die Tante waren die Leiter ihrer Untergrundgemeinde irgendwann. Und Sogol war auch Teil der Untergrundgemeinde. Und Sogol war gerade 17, sie war im Untergrundgottesdienst, haben heimlich Gottesdienst gefeiert, als auf einmal die Geheimpolizei bewaffnet mit Gewehren reingestürmt kommt und eine Liste vorliest. Auf der Liste standen die Leiter, die mitgenommen werden. Und auf dieser Liste standen eben die Mutter und die Tante. Und so wird also die Mutter und die Tante, die großen Vorbilder von Sogol, im Alter von 17 Jahren, werden die Mutter und die Tante wie Verbrecher von der Polizei mit Gewehren gefesselt, abgeführt und weggebracht. Und Sogol war also jetzt mit ihren 17 Jahren, mit ihrem damals noch muslimischen Vater allein daheim, viel Verantwortung auch daheim schon früh bekommen. Und kurze Zeit später, nach der Verhaftung, wurde Sogol von der Geheimpolizei zu einer Verhörung eingeladen und aufgefordert, mit 17 Jahren. Unvorstellbar, schon mit 17 Jahren zu so einer Verhörung aufgefordert zu werden. Aber Sogol erzählt uns, dass sie die Verheißung von Jesu gelesen hat, in Lukas 12. Wenn sie euch vor die Obrigkeit schleppen, macht euch keine Sorgen darüber, wie ihr euch irgendwie verteidigen oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in diesem Augenblick eingeben, was ihr sagen müsst. Und genau das hat Sogol gemacht. Sie hat sich keine Sorgen gemacht. Sie ist in dem Vertrauen dorthin gegangen, dass der Heilige Geist vor der Obrigkeit, vor den Richtern Zeugnis ablegen wird. Und sie berichtet uns von der Situation. Mit 17 Jahren sitzt sie dann dort, wird von Polizisten schwer bewaffnet verhört und irgendwie wollen sie herausfinden, warum bist du Christ und wer hat dich zum Glauben gebracht und Untergrundgemeinde, gib uns mehr. Und Sogol nutzt die Gelegenheit und konfrontiert die Polizisten und die Geheimpolizei und sagt, warum, wieso sollte ich denn, wieso sollte ich auch umkehren, was hat der Islam mir zu bieten, erzählt mir, warum sollte ich vom Christentum wieder zum Islam kommen? Und die Polizisten waren total verwirrt. Eigentlich dachten sie ja, sie stellen die Fragen. Und auf einmal dreht Sogol es um und stellt ihnen eben diese Fragen. Die Polizisten, die keine Antwort drauf haben, völlig verdutzt. Und das ist wirklich der Moment, wo Sogol in einem Verhör das Evangelium teilt, wo eigentlich sie preisgeben soll, andere Christen preisgeben soll. Sie ist aber inspiriert vom Heiligen Geist, geleitet vom Heiligen Geist, es nutzt, um das Evangelium zu teilen in der Geheimpolizei. Also wirklich richtig, richtig cool. Aber auch darüber hinaus, ihr Vater war lange muslimisch, sie hat sehr lange für ihren Vater gebetet, 10 Jahre insgesamt, bis ihr Vater sich auch bekehrt hat. Auch da sieht man wieder die Hingabe, aber generell die Begegnung war einfach super, super spannend, super auch herausfordernd. Die Art und Weise, wie sie schon mit 17 so radikal ihren Glauben inmitten absoluter schwierigen Umstände wirklich lebt und einfach Zeugnis abgibt für Jesus.
Das ist echt ein Wahnsinnszeugnis und beleuchtet auch einfach nochmal die Wichtigkeit, das Wort Gottes wirklich in- und auswendig zu kennen und auch im Herzen zu tragen. Marin, jetzt bist du ja selbst auch noch recht jung. Wie war das denn für dich, Menschen in deinem Alter zu treffen, die eine so andere Lebensrealität haben?
Einerseits lässt es einen natürlich viel, viel dankbarer sein. Wir hier in Deutschland, wir können uns regelmäßig mit anderen Christen treffen. Wir haben viele Perspektiven. Wir können fast alles machen, was wir wollen. Aber auch im christlichen Kontext. Wir können uns jederzeit mit anderen Christen treffen. Wir können in Gemeinschaft leben. Wir können frei Lobpreis machen. Wir müssen uns keine Gedanken machen, wenn wir sonntags in die Gemeinde gehen, ob wir ankommen, ob wir entdeckt werden. Es lässt einen wirklich dankbarer werden für diese Freiheit, die wir hier in Deutschland haben. Gleichzeitig fordert es einen natürlich super heraus, wenn man sieht, in was für einer Situation, wie früh auch schon unsere Geschwister im Iran sind und sie trotzdem, trotz der Umstände, sich nicht beugen, sondern Christus wirklich radikal nachfolgen. Sie hätten so viele Gründe, um frustriert zu sein, um auch Gott anzuklagen, zu fragen, warum ich und warum das alles. Aber sie sind hingegeben an Jesus, an seinen Auftrag. Sie wissen, was ihr Auftrag im Iran ist, nämlich dieses Feuer, dieses Licht, der Unterschied in der Dunkelheit zu sein. Und das ist natürlich herausfordernd. Das wünsche ich mir auch in meinem Umfeld, dieses Feuer zu haben, diese Radikalität, wirklich Christus nachzufolgen. Nicht wie die Umstände stehen, sondern trotzdem nachzufolgen.
Ja, und das, was du gerade beschreibst, das begeistert mich tatsächlich jedes Mal aufs Neue, wenn ich davon höre, wie Menschen Verfolgung erleben und trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen einen so starken Glauben haben. Wie würdest du den Glauben der iranischen Jugend beschreiben?
In einem Interview hat es auch Soghul berichtet, dass sie auf der Straße unterwegs war und sie angesprochen worden ist von einem Menschen. Und der hat sie gefragt, was für eine Droge nimmst du, dass du so fröhlich und voller Hoffnung und so freudig bist? Was für eine Droge nimmst du? Ich will die, ich habe vorhin erzählt von einem Drogenproblem, ich will die auch haben, die Droge. Du nimmst irgendwas, was ich nicht kenne, ich brauche diese Droge. Und das ist eine Frage, mit der sie gestellt worden ist als Christin. Und ich glaube, man könnte kein besseres Kompliment als Christ bekommen, als so eine Frage. Was ist es, das dich so strahlen lässt, dass dich inmitten von brutalem Leid, von Perspektivlosigkeit trotzdem hoffnungsvoll macht, dass dir trotz den miserablen Umständen so eine Freude, so einen Frieden gibt, der die Vernunft auch übersteigt. Und es ist Jesus, es ist seine Liebe, es ist seine Gnade, dass die Christen so hell strahlen lässt. Inmitten der Dunkelheit, die so brutal ist im Iran, leuchten die Christen so hell durch und auch für Jesus.
Shockwave ist ja jetzt bereits seit Anfang des Monats verfügbar und du warst auch schon in ein paar Gemeinden und hast mit ihnen Shockwave durchgeführt. Was begeistert dich besonders an dieser Gebetsbewegung?
Mich begeistert, Shockwave ist kein vorgeschriebenes Programm. Es ist nicht ein fertiges Essen, sage ich mal, das du bekommst und dann einfach servieren kannst, sondern Shockwave ist wie ein Buffet. Je nachdem, was für eine Gruppe du hast, wie alt ihr seid, wie groß ihr seid, ist es wie ein Buffet und du als Leiter, du kannst dich entscheiden und dort bedienen, was am besten dient, um für die iranischen Geschwister zu beten. Shockwave gibt so einen unfassbaren, tiefen Einblick wirklich in die Struggles und auch in das Leben unserer folgenden Geschwister im Iran. Ich glaube, kaum ein anderes Projekt bildet wirklich so tief und so breit die Nöte und auch die Anliegen unserer Geschwister wirklich dar. Und das liebe ich, weil es sind wirklich die wichtigsten, aber auch die strategischsten Gebetsanliegen, die es in dem Land gibt. Es steckt so viel Liebe und so viel Leidenschaft in diesem Projekt und das liebe ich, dass das so ein breites Buffet ist.
Du hast das jetzt gerade eben schon ein bisschen mitbeantwortet, aber ich möchte trotzdem gerne nochmal genauer nachhaken. Warum ist es so wichtig, dass in Deutschland so viele Jugendliche, so viele Gemeinden wie möglich Shockwave durchführen?
Die iranischen Geschwister, sie brauchen wirklich unser Gebet. Paulus selbst im 2. Korintherbrief, im 1. Kapitel, schreibt er, er wurde aus Todesgefahr gerettet, Gott sei Dank, aber die Gebete der Gemeinde haben dazu beigetragen. Und auch die iranischen Geschwister stehen in Todesgefahr. Und auch sie brauchen diesen Beistand von uns, von der Gemeinde, die hinter ihnen steht und für sie betet, dass sie eben inmitten dieser heftigen Verfolgung, dieser Todesgefahr, die sie haben, trotzdem treue Zeugen für Christus sind. Ein Pastor hat es so ausgedrückt, er hat gesagt, wir sind bereit, unseren Preis zu zahlen. Seid ihr bereit, an unserer Seite zu stehen und euren Part zu tun? Das ist eine. Das andere ist auch, und das liebe ich auch an Shockwave, es ist super, super kraftvoll, wenn wir in Deutschland, aber auch weltweit als Einheit auftreten, als ein Leib Christi auftreten, wenn wir uns füreinander sorgen, wenn wir auf den anderen schauen, seine Nöten anschauen und für ihn beten. Und Jesus hat im Gebet in Johannes 17 verheißen, sie werden an der Einheit erkennen, dass ich der Gesandte Gottes bin. Und das liebe ich auch an Shockwave, diese Einheit, die entsteht. Du kommst in diesen Shockwave-Abend und es geht erstmal nicht um dich, sondern es geht um deine Geschwister. Und das finde ich so schön, dass wir in Deutschland, weltweit, als ein Leib uns wirklich fokussieren auf den Iran und für sie beten und sie stärken.
Hättest du zum Schluss noch ein paar Gebetsanliegen für uns, mit denen wir unsere iranischen Geschwister stärken können?
Es sitzen extrem viele Christen im Gefängnis, gerade die Leiter werden immer wieder ins Visier des Staates und werden festgenommen. Gerade für sie kann man beten. Sie werden brutal gefoltert und immer wieder aufgefordert, ihren Glauben zu leugnen und von Jesus abzukehren. Für sie können wir beten, dass es eine Zeit wird, in der sie Gott ganz besonders begegnet und auch nutzt und auch dort Zeugnis sein. Wir haben einen großen Leitermangel im Iran. Es poppen jeden Tag 2 neue Untergrundgemeinden auf. Das ist super schön. Gleichzeitig, dadurch, dass viele Leiter gefangen genommen werden und der Wachstum so groß ist, fehlt es oft an Leitern. Wir können auch wirklich beten, dass Gott Leiter beruft, trotz der großen Gefahren. Als Leiter drohen dir ja 5 bis 10 Jahre Haft. Trotz dieser Gefahr, dass sich Christen wirklich berufen lassen, im Iran Leiter zu werden. aber auch für die Jugend. Die Jugend macht einen phänomenalen Job dort. Sie sind wirklich Licht, sie sind wirklich ein Unterschied in ihrer Gesellschaft. Und wir können wirklich beten, dass es weitergeht, dass sie ihre Berufung in Christus kennen, dass sie weiter Licht sind. Auch sie sind von der Hoffnungslosigkeit betroffen, auch sie sind von der Perspektivlosigkeit betroffen. Aber dass Jesus da wirklich Hoffnung reinspricht und Hoffnung reingibt und sie so genau ein Zeugnis sein können wie Sogol, dass Leute auf sie zukommen und fragen, was für eine Droge hast du? Ich will diese Droge auch nehmen.
Danke, das war ein richtig schönes Schlusswort. Und genau das möchten wir auch machen. Wir möchten unseren Part machen und wir wollen uns eins machen mit unseren iranischen Geschwistern und insbesondere mit der Jugend. Ihr habt gerade so viele Gebetsanliegen gehört, so viele Zeugnisse und wir wollen uns hier in Deutschland eins machen und sie stärken aus der Ferne. Wenn ihr noch mehr über Shockwave wissen möchtet, noch mehr über die iranische Jugend, wenn ihr Shockwave durchführen möchtet mit eurer Gemeinde, mit eurer Jugendgruppe, dann klickt doch auf www.opendoors.de/shockwave und bestellt euch eine Shockwave-Box. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid. Euer Team von Open Doors.
Willst du verfolgte Christen auch unterstützen? Werde Open Doors Gebetspartner. Und erfahre monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen. www.opendoors.de/magazin